Prost!
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Ja, einen ganzen Monat war ich jetzt weg. Ich hatte unimäßig viel zu tun, wollte eben da mehr Zeit da aufwenden. Und jetzt komme ich wieder mit einer Folge, wo ich die ganzen 4 Spiele im März und auch das Schalke-Spiel, was im April war, zusammenfasse. Und das mache ich auch mit einem Gast.
Ja, hallo. Nick hier, ihr kennt mich schon. Ich war schon ein paar Mal mit dabei. Und genau, der Peter hat mich heute wieder eingeladen. Und ich freue mich, dass ich wieder mit dabei sein kann.
Genau, und es ging ja eigentlich los mit einem neuen Trainer. Das heißt, wir haben eigentlich 4 Spiele, die wir unter einer neuen Beobachtung machen können oder machen konnten. Dadurch ist Alexander Schmidt, der jetzt auch seinen Vertrag aufgelöst hatte mit Dynamo, ganz fair von ihm auf jeden Fall, haben wir ja jetzt Capretti, der ja zuvor bei Ferl war und ja bei der Vorstellung einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat und ja auch bei Ferl aus wenig viel gemacht hat. Und das erste Spiel, was er dann leiten durfte, war auch gleich ein richtiger Kracher, nämlich gegen SV Werder Bremen am 25. Spieltag am 6. März. Und das ging ja schon gut los mit einer frühen Führung in der 2. Minute durch Königsdörfer und das nach einer Ecke. Hier verlängert Knipping auf Ranzi und der haut ihn mit dem Knie dann unter die Latte. In der 16. Minute macht Füllkrug dann das 1:1. War auf jeden Fall ein schöner Spielzug, auch ein Doppelpass mit Duxch dabei, wo man halt auch gesehen hat, Bremen kann halt schon was am Ball. Und in der 45. Minute, kurz vor der Pause, macht Bremen auch das 1:2, wo halt hier auch etwas an der Zordung nie gepasst hat. Und ja, dabei blieb es dann auch. Wir hatten gut gespielt, hatten auch viele Chancen auf beiden Seiten. Wir haben hier 16 oder 15 Schüsse aufs Tor gehabt. Ja, aber beide Torhüter hielten halt ihren Kasten weitestgehend sauber und leider kein Punkt für uns rausgesprungen.
Ja, also was ich zum Spiel zu sagen habe, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich am Anfang, als es hieß, es kommt Capretti, hatte ich erstmal Zweifel, weil er halt, ich sag mal, jetzt aus einer unteren Liga kam und es waren ja noch einige Kandidaten auf dem Markt. Aber ich würde behaupten, die ersten 10 Minuten gegen Bremen haben mir gereicht, um mich da komplett vom Gegenteil zu überzeugen. Also man hat klar seine Spielidee gesehen und ich war einfach beeindruckt, was an der kurzen Zeit, die er da war, wie er da schon die Mannschaft kitzeln konnte, so Einsatz zu zeigen und auch fußballerisch und was er da einfach draus gemacht hat in der kurzen Zeit, war ich sehr beeindruckt, dass es im Endeffekt dann leider nicht gereicht hat. Okay, ne, man muss auch sagen, es war halt Werder Bremen, was eigentlich eine Bundesliga-Mannschaft ist, die auch in die Bundesliga wollen und auch wahrscheinlich wieder kommen. Aber wie ein Abstiegskandidat haben wir da definitiv nicht gespielt.
Nee, auf jeden Fall nie. Vor allem war eben das Offensivspiel schon viel besser als unter Schmidt. Dann hat mir unser Flügelspiel auch besser gefallen. Auch die Standards kamen auch besser. Es lief allgemein besser und mit einem stärkeren Gegenpressing. Und wir werden das noch sehr oft sagen, gegen jeden anderen Gegner hätten wir wahrscheinlich auch was geholt, nur halt gegen Bremen nie. Und der März zieht sich ja gegen starke Mannschaften eben aus den Top 5 und so auch das nächste Spiel, nämlich gegen St. Pauli. Und wenn wir nach Sätzen gehen würden, hatte jede Mannschaft, oder steht es hier 1:1, die erste Halbzeit war eher unsere, die zweite Halbzeit eher für St. Pauli. Wieder mehr Zug zum Tor, viele Chancen rausgeholt, viele Schüsse. Und da Ferner macht auch das 1:0 in der 20. Minute. Und wir lassen dann auch sau viel liegen. Ich glaube, wir hatten auch eine Chance durch Schröter, der einfach es nicht schafft, aus 3 Metern den Ball im Tor reinzubekommen irgendwie. Dann hat halt hier mal ein Darmpass gefehlt. Und ja, das ist halt mal so, wenn du gegen höhere stehende Mannschaften spielst und du das Tor nicht machst, kassierst du halt das 1:1 und ausgerechnet Simon Makienok, der ja zuvor bei Dynamo gespielt hat, macht das 1:1 mit dem Kopf. Wo sich Proll auch verschätzt hatte, es war halt so ein Ding, er hätte eigentlich rausgehen müssen aus seinem Tor, um den Ball abzufangen. Oder er bleibt drin. Er macht halt genau das in der Mitte, was halt nicht das Richtige ist. Und Mark Jenock, der ja mit seinen, glaube ich, fast 2 Metern, kann er ganz entspannt das Ding reinköpfen. Hat dann auch ja, aufs Torjubeln verzichtet, was auf jeden Fall ihm hoch anzurechnen ist. Er hat bei uns nicht lang gespielt, aber hat schon seinen Eindruck hinterlassen. Und die zweite Halbzeit gehört dann auf jeden Fall St. Pauli, ganz klar. Und die 4-mal die Latte getroffen haben, weswegen es auch bei dem 1:1 blieb und wir einen Punkt zu Hause lassen konnten.
Ja, also ich kann da eigentlich in allen Punkten mit dir mitgehen. Jetzt zum Gegentor sah für mich so ein bisschen aus, als wüsste Proll, als wäre sich einfach mit sich selber nicht einig, okay, was mache ich? Ob da jetzt Kommunikation gefehlt hat, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe so gesehen, eigentlich muss er drin bleiben, weil, da weiß man, ein Hüter geht halt nur raus, wenn er einen ganz, ganz sicher hat, und das war ein, dort war dort einfach nicht der Fall. Deswegen, wenn er drin bleibt, dann steht es ja nicht 1-1. Unser Tor natürlich schön, wäre auch sonst, wenn nicht da ferner. Und zweite Halbzeit habe ich dem Peter eine Nachricht geschrieben, unser bester Freund, die Latte. Und das muss man ja wirklich sagen, also das, was wir da für Dusel hatten. Ja, ich meine, Prollo trotzdem noch stark gehalten, zweite Halbzeit, definitiv. Aber das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, auf jeden Fall, St. Pauli war an sich gutes Spiel. Aber ja, wie gesagt, leider nicht viel rausgeholt. Dann gab es erstmal eine Länderspielpause, wo auch Giobelliz und Borello beide zum Einsatz kamen. Und dann der nächste Kracher gegen 1. FC Nürnberg. Nürnberg war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Tabellenplatz 5. Das heißt, die letzten 5 Spiele, scheinbar mit eingeschlossen, waren gegen Leute aus Top 5. Und gegen Nürnberg war es eigentlich genau dasselbe, ein Hin und Her an Chancen. Nürnberg macht halt das erste Tor durch Nürnberger, der aus 20 Metern zum Schuss kommt, wo auch Stark meiner Meinung nach ziemlich gepennt hatte. Der ja, ihn gar nicht angegangen ist, gar nicht irgendwie unter Bedrängnis gebracht hatte, er deswegen frei schießen konnte. Wie gesagt, Proll kann den leider nicht halten, hält dafür im Gegenzug dann die vielen Chancen von Nürnberg auf oder ja, sichert uns, dass erstmal nur 0:1 steht. Und in der 42. Minute macht da ferner mal wieder. Und zwar hat da ferner hier nicht den Hauptanteil am Tor, sondern jemand, den ich eigentlich schon lange vom Verein weggesehen habe, nämlich Aichemann Diawuzi, der ja zu seinem Startelfdebüt kam. Anders nicht Startelfdebüt, sondern der einfach ewig nicht mehr Startelf gespielt hatte, da er unter Alexander Schmidt keine Chance bekommen hat, was auch leistungsmäßig zu dem Zeitpunkt korrekt war. Borello und Flacho und Schröter waren zu dem Zeitpunkt einfach viel stärker als er. Und ja, er hat da ein sehr starkes Spiel abgeliefert, eben nach längerer Pause, rennt die Außen schön lang und bringt ihn dann von rechts flach auf den ersten Pfosten, wo halt da ferner steht und den danach einfach reinschieben muss. Danach, wie gesagt, viele Chancen. Zum Beispiel ein Trechal, der den Ball knapp am Pfosten vorbeischiebt irgendwie. Dann hatte Nürnberg auch einige Dinger gehabt. Aber es blieb beim 1:1 und so konnten wir halt wieder ja, einen Punkt aus Nürnberg holen und gegen den nächsten Brocken einen Punkt. Ja, sicher.
Ja, an Trechal hängt sowieso, glaub, so ein kleiner Fluch. Also das ist ja, weil Einsatz ist da und Wille ist auch da, klar erkennbar, aber ihm fehlt einfach ein Tor. Ne? Also ich bin mir sicher, wenn der, sobald der trifft, läuft das bei dem. Aber der Knoten muss erstmal platzen und dazu muss ein Tor her. Ne? Dass er den da machen muss, ich meine, er läuft frei auf den Torwart zu, der muss halt rein, ne, das ist ganz klar, aber ist halt schwierig, ne, man sagt immer, hast du Scheiße am Schuh, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen gerade sein Problem. Das 1-0, geiles Ding, kann man nicht sagen, das Ding geht auf Stark, ja, wenn der dort bisschen beherzter verteidigt, dann kommt Nürnberger nicht zum Abschluss, aber so trifft dann satt, der schlägt ein für Rollen, nichts zu machen, hat aber dann uns also wieder alles rausgeholt, was ging, natürlich. Aber alles in allem dafür, dass es halt, wie du schon sagtest, der nächste große Brocken war, wieder eine vernünftige Leistung.
Aber stimmt, wo du sagst, fällt mir auch ein, Diabusi hat ja auch eine Chance selber vergeigt, wo er den Ball dann über das Tor hinsetzt. Ich glaube, das war so kurz vor Ende. Und kurz vor Ende hatte Nürnberg auch noch eine Chance. Also es ist halt auch so ein Spiel, wie zum Beispiel Darmstadt. Es hätte so oder so ausgehen können. Im Prinzip macht keiner von beiden das Tor und bleibt so. Und
also ich mache da Diawus jetzt keinen Vorwurf. Er hat lange nicht gespielt und solche Sachen machst du halt über die Spielpraxis. Also wenn der drinne ist, dann macht der auch so ein Ding.
Ja klar, also mach ich auch keinen Vorwurf, wie gesagt. Ich fand halt schon krass, was der abgerissen hat dort auf der Seite. Der hat ja Nürnberg sehr, sehr viele Schwierigkeiten verursacht und konnte halt auch gut nerven. Klar, hier und da gab es ein paar Sachen, wo du sagen konntest, hier vielleicht schon Pass früher oder ein bisschen besser Ball sichern, aber mein Gott, der hat ja wirklich seit Anfang der Saison wieder gespielt, glaube ich. Und da auch kleine Vorlage zu machen und da auch so gefährlich zu werden, fand ich gut. Schade fand ich es nur, dass er nicht zum Einsatz kam gegen Schalke, zu dem Spiel, was wir jetzt kommen werden, das ja am Freitag war. Und ja, wer auch nicht zum Einsatz kam bei dem Spiel, war leider der Ferner, der sich leider an Corona infiziert hatte und deshalb nicht spielen durfte. Das heißt, aus unserer riesigen Anzahl an Stürmern konnte nur einer spielen, nämlich Trachal, der von außen von Batista Meyer und Schröter begleitet wurde, Mürschel, Kade und Will im Mittelfeld, Akoto, Solbauer, Knipping und Löwe machten die Abwehr komplett und hinten natürlich Kevin Proll. Wer für mich an dem Tag sehr stark gespielt hat, war Paul Will. Ganz klar, er hatte, wie schon gesagt, vorm Janik Stark den Vorzug bekommen. Wie gesagt, ich fände es auch besser, wenn er bei den nächsten Spielen auch den Vorzug bekommen würde. Aber kommen wir nochmal zum Spiel direkt. Will hat auch die beste Chance in der ersten Halbzeit für uns gehabt, mit dem Pfostenschuss in der 26. Minute, war abgefälscht. Wenn er vielleicht nicht abgefälscht gewesen wäre, wäre er auch nicht so gefährlich geworden. Egal. Aber was man leider auch sagen muss, er verursacht dann halt leider auch den Elfmeter und damit das 1-0 für Schalke durch Terodde. Aber wenn wir es nochmal so sehen, die Fehlerkette beginnt früher. Proll müsste das Ding einfach wegschlagen, macht er nicht, spielt auf Knipping. Knipping nimmt den Ball an und will irgendwie ein Stück zur Seite gehen, legt sich zu weit vor und verliert deswegen den Ball. Dann ist hinten so ein bisschen durcheinander, Schalke in Überzahl und ja, Will lässt einfach den Ball, ich meine das Bein da einfach stehen und Terodde fällt drüber. Und ja, er kann ihn leider nicht halten. 1-0 für Schalke in der 45. Minute, also kurz vor der Halbzeitpause. Deswegen ein ganz, ganz mieser Dämpfer vor der Halbzeit. Bei einem Spiel, wo wir echt ebenbürtig sind mit Schalke, wo wir viel mithalten, aber halt das, was sich durch die Saison zieht, ein Fehler gemacht und sofort wird es bestraft. Wie hast du die erste Halbzeit so gesehen gehabt?
Ja, was ich auch sagen muss, was sich durch die Saison zieht, unser Spiel im letzten Drittel, im Angriffsdrittel, beziehungsweise dieser Pass ins Strafraum, dieser Abschluss, also es fehlt einfach das letzte bisschen zum Tor. Also wir kommen irgendwie, wir werden nicht über dolle gefährlich. Irgendwie fehlt immer ein Stück. Nichtsdestotrotz, super erste Halbzeit von uns. Ich habe uns auch klar besser gesehen in der ersten Halbzeit. Der Elfmeter, dadurch, dass ich das Spiel im TV verfolgt habe und da dann nochmal eine andere Perspektive hatte als jetzt der Peter im Stadion, leider gerechtfertigt, da halt einfach der Kontakt klar da ist. Und wie gesagt, Paul Will lässt sein Bein stehen, aber ja, wie auch schon gesagt, das geht viel früher los. Also wenn Proll wegschlägt oder wenn dem Knipping jemand sagt, dass zwei Spieler kommen, also war im Vornherein schon zu verhindern, das Ding.
Ja, zu verhindern wäre auch das 2-1 von Schalke.
2-0.
2-0 meine ich, tut mir leid. In 51. Minute, Schalke kommt einfach besser aus der Kabine raus. Ja, bei einer Ecke bekommen wir den Ball einfach nicht weg. Und ja, nach einer Flanke kommt der Ball wieder in den Strafraum rein. Zu Terodde auf seinen Kopf und der macht ihn halt rein. Und da hat einfach leider die Zordnung gefehlt. Solbauer war aber nicht nah genug am Gegner dran. Und ja, damit haben wir uns eigentlich um eine gute Partie gebracht, indem wir halt einfach zwar gepennt haben. Und in der 70. Minute gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Paul Will macht nach einem Freistoß mit dem Kopf das 2-1. War überraschend, weil Will ist jetzt echt nicht der Größte. Und kommt da zwischen den ganzen starken Verteidigungen zum Kopfball. Schönes Ding. Aber dann haben wir halt wegen zwei, drei Sachen verloren. Beziehungsweise kamen wir nicht mehr so gut zurück. Erstens, die Offensivkraft hat halt gefehlt, weil Trichal bekam einfach die Bälle nicht gut genug ran. Oder er ist auch vielleicht nicht so der Stürmer für alleine. Hat eben da Ferner bei dem Spiel gefehlt, da wäre, glaube ich, mehr draus geworden. Zweitens hat mir Capretti zu wenig gewechselt. Ich glaube, er hat ja nur Mai reingebracht und Mürschel. Aber sonst gab es, glaube ich, keine Wechsel. Da hätte ich zum Beispiel lieber einen Giobelice noch mal gesehen für einen Löwe. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen mehr riskiert irgendwie. Dann kam Wechsel auch zu spät. Dann hat der Schiri auch viel Scheiße gebaut, fand ich. Also der hatte, ja, wirklich ab der 70. Minute viele 50-50-Dinger für Schalke entschieden oder auch mir zu viel durchgelassen, weil es darum ging, wenn Schalke einen Foul gemacht hatte, ging das halt weiter. Und Schalke lässt sich halt fallen und wie sonst was. Und eine Situation ist mir auch noch im Kopf geblieben. Ich weiß, ob du im Fernsehen gesehen hattest. Ein Schalke hat sich so vor der Grundlinie hingelegt, halt war bestimmt ein Foul in Anführungszeichen, hat sich hingeschmissen. Und Dresdner Einwechselspieler hatten halt hochgezogen, dass er sich mal ein bisschen beeilt. Und plötzlich stand er und die Schmerzen waren auf einmal weg. Und unser Ersatzspieler kam halt die Gelbe. Da finde ich auch, man könnte auch dem Schalke eine Gelbe geben, weil offensichtlich waren die Schmerzen ja jetzt nicht so schlimm. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall passiert halt immer viel, trotz, ich glaube, 5 Minuten Nachspielzeit. Und eben, ja, auch ein Problem, was mir jetzt auch noch einfällt, fehlende Schlussoffensive. Wir kriegen es halt nicht hin, seit Jahren aber auch nie, das ist jetzt nur kein grundsätzliches Problem der Saison, eine Schlussoffensive zu machen, wo wir halt auch gefährlich sind, wo wir auch mal so zu Chancen kommen, vielleicht mal Last-Minute-Ausgleich zu machen oder Siegtreffer meinetwegen. Wie hast du das denn gesehen?
Also, ich fange mal jetzt auch wieder ganz vorne an bei der zweiten Halbzeit. Das Tor, sehr ärgerlich, ne, weil du erstens frisst du kurz vor der Halbzeit schon das 1-0, was psychologisch sehr schwierig ist. Dann kommst du aus der Kabine und frisst das 2-0. Also wirklich zwei Tore zu einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt. Dafür haben wir uns aber, finde ich, trotzdem gut gefangen und definitiv keine schlechte zweite Halbzeit gespielt. Dass wir zum Tor kommen, sehr gut. Ne? Paul Will, also da stimmte definitiv bei den Schalkern die Zuordnung nicht, weil Paul Will ist nicht groß, muss nicht mal springen, kriegt den Ball wirklich genau auch auf Höhe des Elfmeterpunktes ungefähr einfach auf den Kopf serviert. So, und also sehr schlecht verteidigt von Schalke. Gut für uns. Und dann, wie du auch schon sagtest, und das ist vor allem auch vom TV aus auch dann nochmal sehr aufgefallen, weil man dann auch einfach immer direkt nochmal die Wiederholungen hatte. Der Schiedsrichter, also gerade in der Schlussphase, sehr, sehr viele strittige und für mich viele nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen. Dann noch die Szene, wo Akoto im gegnerischen Strafraum fällt. In meinen Augen klarer Kontakt, im TV so ausgelegt, klarer Ball gespielt. Ich meine, der Ball, ja, er spielt den Ball, aber er trifft halt auch auf jeden Fall Akotos Knöchel. Und jetzt, wenn man sich den ersten Elfmeter anguckt, der wird gegeben, weil Kontakt da ist. Und muss man in meinen Augen für uns den Elfmeter auch geben, weil da genauso Kontakt da ist. Genau, die Szene mit der kleinen Rudelbildung, sag ich mal, ist für mich eine Unsportlichkeit, weil war an sich kein schwerwiegendes Foul vorangegangen. Schalke setzt sich natürlich in meinen Augen definitiv mit Absicht nicht raus, weshalb unsere Einwechselspieler einfach ihn dann anheben und sagen, hier, geh doch raus, um dich behandeln zu lassen. Dann kommen noch ein paar Schalker und dann war noch unser Übungsleiter, war dann auch noch mit involviert. aber dass dann wieder nur bei auf unseren Seiten die gelbe Karte gezeigt wird, ist für mich nicht nachvollziehbar. Bin ich der Meinung, müssen definitiv dann alle Parteien, die da involviert waren, dann die Konsequenzen tragen.
Auf jeden Fall, also ich glaube so diese, der Titel asoziale Schalker passt auch im Spiel besser als zuvor. Gab zum Beispiel auch eine Szene, Auswechslung Schalke, der wollte halt so ganz entspannt hintraben, obwohl der eigentlich zu einer anderen Linie, somit zum Ausgang des Feldes, näher war. Und wir wissen ja, seit dieser oder letzter Saison gibt es ja die Regelung, du musst halt dahin, wo du als am schnellsten raus kannst. Also wenn du zum Beispiel in der Eckfahne stehst, gehst du einfach ins Seitenraus raus. Und das hat er halt nie gemacht. Und wurde halt dazu verständlicherweise angeschissen. Und ach, nur so ein Zeitspiel und man bekam plötzlich Krämpfe und gefühlt Terodde in der zweiten Halbzeit eher mehr am Fallen als am Laufen. Also ja, ganz schlimm und ganz ärgerlich. Und dass wir halt eben ja deswegen verlieren irgendwo oder halt nur die Chance haben, einen Ausgleich zu machen, ist halt echt bitter. Und um vielleicht so die Spiele kurz abzuschließen, 4 Spiele unter Calpretti, 2 Punkte, Platz 16. Ist es halt natürlich jetzt keine geile Bilanz. So, dazu kommt noch dazu, dass Sandhausen durch das Unentschieden gegen Werder Bremen 3 Punkte Abstand zu uns hat. Klar, das schlechte Torverhältnis, aber mehr Punkte. Und ja, wir sind halt gerade in so einer Richtung der Saison oder einer Stelle der Saison, wo jetzt halt wirklich alles irgendwie kippen muss, was geht. Aue und Ingolstadt sind zum Glück uns nicht mehr gefährlich geworden. Dadurch, dass sie auch sich gegenseitig Punkte wegnehmen, viele verloren haben. Aue zum Beispiel erst gestern, vorgestern am Tag der Aufnahme gegen Ingolstadt 3-2 verloren, last minute, ganz bitter. Und ja, jetzt beginnt es eigentlich, wo Dynamo wirklich zeigen muss, können sie unter Druck funktionieren oder können sie auch die gute Leistung, die sie gegen gute Mannschaften gebracht haben, fortsetzen. Und ich bin ehrlich, also wir haben noch 6 Spiele. Wir haben Sandhausen, dann haben wir Kiel, Düsseldorf, Regensburg, KSC und Aue. Rein vom Namen her ist auf jeden Fall was drin. Nur kraut's mich so ein bisschen, wenn ich halt Sandhausen lese. Weil das Ding müssen wir halt gewinnen. Was anders als ein Sieg darf halt eben nicht rausspringen, weil sonst sieht's halt absolut scheiße aus und dann wird's auch wahrscheinlich Relegation werden. Ich meine, klar können wir Relegation, aber ich weiß nicht, ob die Mannschaft Relegation kann.
Meine Meinung dazu ist da ein bisschen anders. Ich bin mir sicher, dass wir Relegation auf jeden Fall können und auch, also jetzt in Anbetracht auf die letzten Spiele und unsere Leistungen und auch vom Kader her würden wir eine Relegation definitiv überstehen. Sandhausen, dass die sich natürlich jetzt in der Rückrunde so fangen, hätte niemand gedacht, ist ärgerlich für uns. Nichtsdestotrotz waren die schon immer eine kleine Wundertüte. Aber für uns, wenn du mal zurückdenkst, für uns immer so dieser klassische
gegen die fällst du halt auf die Fresse halt. So, also böse gesagt, das sind nur sowas wie Heidenheim zum Beispiel lag uns ja auch nie oder VfR Aalen am Endeffekt auch nie. Also, ja, Sandhausen ist halt immer ein Stolperstein gewesen. Können wir allein überlegen, das Hinspiel 1-0 verloren, bei einem also eins der schlechtesten Spiele, die ich je von uns gesehen habe, seit Jahren, wo halt natürlich der Ex-Dynamo und Ex-Schachter Testro das 1-0 macht. Und ich weiß nicht, also ich habe so ein Gefühl, dass eben genau so ein Spiel wiederkommt, dass wir genau so verlieren. Wir versuchen halt, aber vielleicht, dass zu viel Druck da ist, ich weiß es halt nicht, wird schwierig.
Also ich sehe Sandhausen immer so als so ein richtig dreckiges 1-1, was uns nichts nützt, denen vermutlich auch nichts nützt, aber wo auch jetzt, na, wenn man jetzt da auch nochmal das Hinspiel sieht, wo auch einfach kein schöner Fußball gespielt wird. Das ist irgendwie so typisch, wenn wir gegen Sandhausen spielen. Und deswegen, wir sind 3 Punkte hinter denen mit besserem Torverhältnis. Deswegen, wenn wir das Ding gewinnen, dann sind wir erstmal vom Relegationsplatz runter. Und das gibt auf jeden Fall für Kiel und auf jeden Fall dann für die, auch gegen Düsseldorf und was noch kommt, gibt Aufwind.
Wir können ja mal überlegen, können mal sammeln, was müsste besser werden oder was sind die Gründe dafür, dass wir halt, positiv zu denken, dass wir das am Ende schaffen. Also, Ich würde vielleicht sagen, auf jeden Fall, wir sind offensiv besser geworden, fand ich. Also, na, wir sind natürlich abhängig von der Ferner. Aber ich finde, wir kommen teilweise zu mehr Offensivaktionen. Siehe Nürnberg, siehe Pauli, meinetwegen auch Bremen teilweise. Dass er eben auch ein Wildentor macht, dass ein Ranzi mal wieder trifft. Auch Matthias Dermeier wird langsam auch wieder besser. Ich glaube eben, dass das viel bringt, auch in der Hinsicht, wenn Flachodimos irgendwann mal wieder fit ist. Und solange da Ferner fit bleibt, denke ich mal, wird es auch ein wichtiger Pfand im Abstiegskampf.
Ja, also ohne da Ferner wäre sehr, sehr, sehr schmerzhaft für uns. Also gerade, also für mich mit der wichtigste Mann. Ja, auf jeden Fall ist zu sehen, dass unter Capretti der offensive Spielstil einfach besser geworden ist. Also einfach, da ist eine Idee zu erkennen und ich habe auch das Gefühl, dass das der Mannschaft vielleicht ein Ticken besser liegt als das Ballbesitzspiel, sage ich mal, was Schmidt viel spielen wollte. Klar, Schmidt war auch offensiv orientiert, aber gefällt mir unterm Capretti besser. Wenn man das jetzt noch ein bisschen verfeinern kann, sage ich mal, und man muss auch immer noch sehen, wir hatten jetzt die ersten fünf der Tabelle vor der Brust und haben uns sehr gut da geschlagen. Jetzt kommen halt Gegner, die vielleicht, sage ich mal, auch mal einen Fehler machen oder die halt mal nicht so perfekten Fußball spielen wie jetzt die Aufstiegsaspiranten. Also, und wenn man so dranbleibt wie die letzten Spiele, bin ich da auch eigentlich guter Dinge.
Aber das ist auch ein weiterer Punkt. Also erstmal ein negativer Punkt, beziehungsweise besser werden muss. Die Chancenverwertung einfach. Also wir müssen es schaffen, aus weniger mehr zu machen. Wir müssen einfach, wie gesagt, mehr Tore schießen, so fort. Aber ein weiterer Pluspunkt für uns ist definitiv der Spielplan. Wie gesagt, gegen Kiel, Düsseldorf, Regensburg, KSC und Aue spielen wir halt fast nur gegen Mannschaften, die entweder bis zu dem Zeitpunkt durch sind, um die es nicht mehr geht, die nicht gut in Form sind, siehe Kiel, KSC auch irgendwo, und Sandhausen, den wir jetzt mal als größten Konkurrenten ansehen, sag ich mal, muss noch gegen Pauli, Nürnberg, Schalke und Paderborn. Also eigentlich ist das ein guter Spielplan, dass wir auch sowas schaffen und auch mal wieder gewinnen, weil es kann nicht sein, wir haben April, wir haben dieses Jahr noch nicht gewonnen. Das ist echt, echt nicht geil. Und ich denke, zum Abschluss noch ein ganz guter Grund, die Stadien sind wieder voll. Also wenn man gesehen hat, gegen Schalke, ja gut, Pyro sah geil aus, wird ein bisschen für einen was kosten. Ja, die konnten ja auch jetzt 2 Jahre sparen. Aber ich denke, das könnte auch jetzt, wenn ich so lese, dass halt so eine Meldung kommt, dass halt alle nach Sandhausen gehen wollen, glaube ich, dass das der Mannschaft vielleicht so Richtung gegen Ende den nötigen Auftrieb geben könnte. Vor allem eben dadurch, dass jetzt natürlich die anderen Mannschaften nicht mehr so gewohnt sind, dass halt so übelst laut ist. Ja, ich glaube, das könnte vor allem für die Psyche noch richtig gut werden.
Zumal das ja auch so war, dass, also schon immer so war, dass die Mannschaft und auch der Verein, das lebt durch die Fans und das hat man auch am Freitag gesehen, also zum Schalke-Spiel. Dort war Stimmung und das über 90 Minuten war da Elan und das hat einfach die Mannschaft gereizt und das wird auch auswärts so sein und das wird auch bei den Heimspielen so sein. Das war bei uns schon immer so und es ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger mentaler Faktor, wenn du weißt, die Hütte ist voll und alle wollen das, alle haben Bock da drauf. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Und hoffen wir auch, dass wir dann beim letzten Spieltag nicht bangen müssen, vielleicht doch in die Relegation zu rutschen, da abzusteigen, denke ich jetzt nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Denn ihr wisst gar nicht, was losgehen wird, wenn wir wirklich gegen Aue irgendwie verlieren sollten im letzten Spieltag und deswegen in die Relegation kommen. Ich glaube, diesen Schmerz wollen wir nicht alle haben. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der DFB uns absteigen lässt. Denn mal ein bisschen abseits von Dresdner Fußball, wenn ihr mal in die Regionalliga Nordost guckt, der BFC ist Erster. Ich glaube nicht, dass der DFB sehen möchte, dass BFC Dynamo und Dynamo Dresden in der dritten Liga aufeinandertreffen. Also klar sind halt die Rivalitäten nicht mehr so da, aber ich glaube schon, dass eben deswegen, weil die letzte Begegnung so lange her ist, es doch ein bisschen schabeln könnte. So, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen?
Zu dem BFC-Thema, man hofft es natürlich nicht, ne? Aber wir konzentrieren uns auf uns und ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir nicht absteigen. Ob es jetzt durch die Relegation passiert, dass wir nicht absteigen oder so, spielt jetzt aktuell erstmal weniger eine Rolle, denn wir haben noch 6 Spiele und 6 Spiele sind immerhin 18 Punkte und das sind alles Spiele, auch vom Namen her, die machbar sind. Leistungstechnisch finde ich uns, stehen wir gut da. Personell muss es halt durchhalten und ansonsten ja, also das Sandhausen-Spiel wird schon, sag ich mal, so ein Art Endspiel, sag ich mal, wo man auch dann mal so die Messlatte für die anderen Spiele dann mal anlegen kann. Deswegen hoffe ich, dass sich alle zusammenreißen. Aber ansonsten bin ich eigentlich guter Dinge.
Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass Sandhausen einen Fehler mehr macht als wir. Denn wie gesagt, wenn wir die ganzen Spiele sehen und auch die Leistung her, gegen jeden anderen Club hätten wir dort Punkte geholt, aber halt eben nicht gegen Top 5, die halt natürlich nicht ohne Grund da rumstehen. Ja, das war's dann erstmal mit unserer März-1. April-Folge. Folgen haben natürlich jetzt regulärer wieder, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit wieder dafür. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass die nächste Folge darum geht, dass wir den ersten Sieg im neuen Jahr geholt haben. Denn neben Viktoria Berlin sind wir die einzige Mannschaft, die noch nicht gewonnen hat in diesem Jahr. Und ja, ich denke, das wäre es dann erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffen wir auf den Sieg gegen Sandhausen. Und bis bald.
Ciao.
So, Schluss jetzt.